Als 1962 das Novemberheft der renommierten Literaturzeitschrift Novy Mir erschien, dauerte es nur Stunden, bis die gesamte Auflage von 100.000 Exemplaren verkauft war. Längst hatte sich herumgesprochen, dass das Heft den Kurzroman eines Debütanten aus der Provinz enthalten würde, der die sowjetischen Straflager zum Thema machte. Der Mathematik- und Astronomielehrer Solzhenitsyn aus Ryazan, der 12 Jahre lang für die Schublade geschrieben hatte, war über Nacht eine literarische Berühmtheit geworden. Ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch, die unprätentiöse Erzählung über einen gewöhnlichen, ja geradezu glücklichen Januartag im Leben des Lagerhäftlings Nummer S854, früher Iwan Denisowitsch Schuchow, wurde zu einem Signal, das niemand überhörte. Von hier an schien es möglich zu sein, das Trauma der Stalinzeit geistig zu bearbeiten, aus dem dunklen Korridor der Angst und des Schweigens hinauszutreten in die Arena der Aufklärung, des Lichtes, der gesellschaftlichen Selbstverständigung. Der Text wurde anfangs selbst in der kommunistischen Parteipresse euphorisch besprochen, sein Autor umgehend in den Schriftstellerverband aufgenommen. Aber eine erneute Schicksalswende nahte, als sich abwertende Töne in die Diskussion um Iwan Denisowitsch mischten und als Solzhenitsyn der erwartete Leninpreis nicht verliehen wurde. Mit der Absetzung Chruschtschows im Oktober 1964 wurde die Restalinisierung der sowjetischen Gesellschaft manifest. Solzhenitsyn konnte nicht mehr publizieren. Was den Fall Solzhenitsyns einzigartig machte, waren die Renitenz und die Courage des Schriftstellers im Umgang mit solcher Behördenwillkür. Statt demütig war er herausfordernd, protestierte schriftlich und öffentlich gegen die Übergriffe und gegen die herrschende Zensur, nutzte dabei geschickt seine Kanäle in den Westen, um auch von außen Druck auf das Regime auszuüben. Dem Hinauswurf aus dem Schriftstellerverband 1969 folgte die Verleihung des Nobelpreises für Literatur 1970. Spätestens jetzt bekannt in aller Welt wurde Solzhenitsyn zum Symbol für die Unterdrückung der Meinungs- und Publikationsfreiheit in der Sowjetunion. Als 1974 die spektakuläre Veröffentlichung des großen Enthüllungsbuches über das System der sowjetischen Straflager, der Archipel Gulag, im Westen gerade angelaufen war, reagierten die Machthaber entschieden. Solzhenitsyn wurde verhaftet und umgehend in die Bundesrepublik Deutschland abgeschoben, für die Kanzler Willy Brandt zuvor ein Exilangebot unterbreitet hatte. Heinrich Böll, selbst mit guten Kontakten zum sowjetischen Untergrund, nahm Solzhenitsyn in seinem Bauernhaus in Langenbroich auf.
Sie verstehen, ich bin sehr müde und ich bin besorgt wegen meiner Familie. Ich muss telefonieren nach Moskau. Nur heute am Morgen, ich war im Gefängnis.
Es begann ein 20-jähriges Exil, das Solzhenitsyn überwiegend in den USA in der Kleinstadt Cavendish im Bundesstaat Vermont zubrachte. Strengstens abgeschirmt arbeitete er an dem Zyklus »Das Rote Rad«, einem Monumentalwerk über das Russland vor der Oktoberrevolution. Die Isolation war eine Schutzmaßnahme vor dem rachedurstigen KGB, hatte dabei aber auch einen symbolischen Beiklang. Denn Solzhenitsyn gründete mit seiner Kritik am Sowjetsystem keineswegs im westlichen Verständnis von bürgerlichen Freiheiten, wie das bei anderen großen Figuren der Sowjetdissidenz, Andrei Sacharow etwa oder Lew Kopelew, der Fall gewesen war. Solzhenitsyns Heilsbotschaft war eher eine Slavophile, fußend auf christlicher Orthodoxie und einer dörflich oder regional geprägten Selbstverwaltung der Gesellschaft. Später, 1990, hat er das in der programmatischen Schrift »Wie Russland leben soll« dargelegt. Er strebe nach keinem politischen Amt, sondern bleibe Schriftsteller, erklärte er bei seiner Rückkehr nach Moskau 1994. Doch zu Wort melden wolle er sich wohl, versicherte er, und tat es. In hochfahrender, unbequemer, moralisierender Art das Gewissen seiner Nation. Die allerdings war längst gespalten. An Zuspruch für Solzhenitsyn hat es durchaus nicht gemangelt. Doch ebenso gab es die einen, denen er als ideeller Totengräber einer rosa-rot erinnerten Sowjetunion galt, während sich die anderen ihre oft dunklen Geschäfte durch moralische Botschaften nicht vermiesen lassen wollten. Und eine nachgerückte Literatengeneration hatte für die Rolle des Großschriftstellers als Gewissen der Nation kaum mehr als Spott übrig. Seine Bücher verkauften sich nach einem anfänglichen Boom mäßig, eine auf 28 Bände konzipierte Gesamtausgabe seiner Schriften wurde fallen gelassen. Mit seinem letzten Werk, der historischen Untersuchung 200 Jahre zusammen, die sich dem Verhältnis zwischen Russen und Juden widmet, hat Solzhenitsyn noch einmal eine Wirkung erzielen können, wie sie fast an die alten Zeiten erinnerte. Die Aufmerksamkeit hatte freilich einen hohen Preis. Der fragwürdige Umgang mit Quellen und die spekulative Akrobatik, die er mit manchen historischen Tatsachen anstellte, nährten und bestätigten in gewisser Weise einen alten Verdacht. Der Nobelpreisträger sei nicht frei von antisemitischen Ressentiments gewesen. Auch wenn er sich gegen diesen Vorwurf bis zuletzt verwahrt hat, der Missklang dieses Schlussakkords seines Wirkens blieb doch unüberhörbar. In den Geschichtsbüchern wird Alexander Solzhenitsyn in zweierlei Hinsicht positiv vermerkt werden. Politisch besehen als der Held, der über eine totalitäre und gewaltige Staatsmaschinerie triumphierte, weil er die Wahrheit öffentlich machen wollte. Und literarisch könnte es einer der kürzesten Texte sein, der von diesem ins Epochale strebenden Autor existiert, jener Iwan Denisowitsch, mit dem er einst die literarische Bühne betreten hatte.